Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über ein sehr berühmtes Buch, 1984 von George Orwell. Dieses Buch ist so berühmt, dass es jeder kennt, was aber nicht bedeutet, dass es alle gelesen haben. Bei mir war es so, dass ich es, glaube ich, mit 16, 17 gelesen habe. Ich kann es nicht mehr genau datieren. Es war in einer Phase, in der ich auch dann Ray Bradbury gelesen habe, natürlich auch Huxley, Brave New World und selbstredend eine weitere Dystopie 1984. Wie war das bei dir? Was war die erste Begegnung?
Na, ich habe das auch so im Alter von 18 Jahren circa zum ersten Mal gelesen, habe auch damals dann Fahrenheit 451 und Brave New World gelesen. Aber tatsächlich war meine erste Begegnung mit 1984 deutlich früher. Ich war ja als Kind großer Donald Duck-Fan. Ich habe ja die Mickey-Maus-Hefte und die lustigen Taschenbücher mir immer gekauft. Und da gab es einen Band, Der Traum vom großen Onkel. Da ist dann Onkel Dagobert, ist dann quasi der große Bruder. Ja. Genau, der große Bruder ist dann der große Onkel und Onkel Dagobert überwacht dann alles. Und das ist dann quasi so eine Geschichte in der Geschichte. Also es beginnt damit, dass man sieht, wie Onkel Dagobert alles mal wieder überwacht und immer reicher werden will und immer genauer alle ausspähen will, auch alle seine Mitarbeiter. Und dann kommt Tick, Trick und Track und sagen, guck mal hier 1984, also legen ihm wirklich dann im Comic 1984 hin und sagen, guck mal, das ist doch ganz schrecklich mit der Überwachung. Er findet erstmal, das klingt gut, liest es sich durch und am Ende ist er dann geläutert und merkt, nee, er muss wirklich was in seinem Verhalten ändern. Ja, das ist quasi dann meine erste Auseinandersetzung mit 1984 gewesen in Entenhausen.
Und für viele wird die erste Auseinandersetzung mit Orwell eine ganz andere gewesen sein, nämlich sie haben RTL 2 sich angesehen und dort lief Big Brother. Das ist natürlich direkt die Übernahme des Begriffs großer Bruder. Also man sieht, das ist populärkulturell einflussreich, dieses Werk. Vielleicht kannst du uns zunächst ein paar Worte zu George Orwell sagen. Das ist ja ein Autor, der ein Schicksal hat, nämlich das Werk überstrahlt alles, also 1984, beziehungsweise da kommt noch die Farm der Tiere hinzu, aber das Leben war ja durchaus noch viel mehr von Literatur geprägt, aber auch direkt von Politik.
Genau, also wir haben es hier mit einem hochgradig politischen Autor zu tun, der das 20. Jahrhundert literarisch geprägt hat wie kaum jemand sonst. Also du hast es schon gesagt, man hat 1984 und Animal Farm, das sind zwei politische Romane, die eingegangen sind in den wirklich täglichen Sprachgebrauch. Jeder kennt Sätze wie Big Brother is watching you oder auch alle Tiere sind gleich, manche sind gleicher aus Animal Farm. Also es gibt all diese Sätze, die man natürlich kennt und Orwell
Krieg ist Frieden.
Krieg ist Frieden. Es ist ein großer Beobachter seiner Zeit gewesen, der interessanterweise selbst erst einmal aus gewissermaßen imperialistischen Verhältnissen kam. George Orwell, muss man wissen, wurde geboren in Indien. Ja, sein Vater war britischer Kolonialbeamter im Empire dort in Indien. Seine Mutter hatte auch schon lange in Indien gelebt. Ihre Eltern wiederum waren auch Kolonialbeamte. Und George Orwell wird also 1903 dort geboren, zieht dann aber kurz nach der Geburt mit seiner Mutter und seiner Schwester zurück nach England, wo die Familie eigentlich herkommt und verlebt dort eine Jugend, die er mal in den widersprüchlichen Begriff gekleidet hat, dass er aus der Lower Upper Middle Class sei. Das heißt, er ist aus einer Familie, die einerseits gar nicht so viel Geld hat, wie man denken würde. Ja, man hat als Beamter okay verdient, aber auch nicht üppig so. Also man musste sich jetzt nicht irgendwie Sorgen machen ums täglich Brot oder so. Aber man gehörte jetzt auch nicht zu den oberen 1-2% der Bevölkerung, die sich die großen Privatschulen und Universitäten einfach mal so leisten können. Sondern eigentlich war er aus relativ einfachen Verhältnissen, aber ein guter Schüler, weshalb er ein Stipendium bekam für Eton. Er war dann also auf einer der elitärsten Public Schools Großbritanniens. Und was er dann gemacht hat, war jedoch ein großer Bruch mit dieser Welt. Als junger Mann entschied er sich, in den 20er Jahren dann nach Burma zu gehen, dort für die Kolonialpolizei zu arbeiten. Dort entwickelte er einen regelrechten Anti-Imperialismus. Er hasste die Aufgaben, die er dort zu tun hatte. Er hasste es, diese Menschen dort zu unterdrücken, weil er ja auch selbst von ihnen dafür verachtet wurde. Also egal, wie gut er es seiner Ansicht nach mit ihnen gemeint hat. Niemand wollte ihm das irgendwie zugutekommen lassen. Man hat ihn als Vertreter des britischen Empire dort gehasst und nach wenigen Jahren hat er diese Arbeit dann wieder beendet, ging nach Großbritannien und wollte Schriftsteller werden. Es ging dann weiter mit Untersuchungen quasi der Arbeiterklasse, dessen wie die in Anführungszeichen einfachen Leute leben. Daraus entwickelte er mehrere Erzählungen und Romane, die manche vielleicht auch kennen. Down and Out in Paris of and London zum Beispiel ist relativ bekannt dort, aber vor allem entwickelte er sich auch in dieser Zeit zu einem politischen Autor. Er wurde Sozialist, wenn auch in einem etwas diffusen Sinne, darüber wird später noch zu sprechen sein. Er kämpfte in Spanien gegen die Faschisten und er entwickelte sich dann zu einem großen, ja man kann sagen, Theoretiker des Totalitarismus. Also für ihn waren nicht nur die Nazis schrecklich, sondern auch wenn er sich als Sozialisten verstand, war er großer Gegner des Sowjetimperiums, er war großer Gegner des Stalinismus und das liest man auch in 1984, wo sowohl der Faschismus als auch der Stalinismus als Inspiration herhalten, um dieses autoritäre Regime zu kennzeichnen. Und in seinen letzten Lebensjahren, da schrieb er dann eben Animal Farm und 1984 und starb dann relativ kurz nach Veröffentlichung dieses letzten Romanes, Anfang 1950, auf Jura, also auf einer nebligen Insel, wo er so vor sich hin siechte.
Dieser Roman... Ach,
gestorben ist er in London, muss ich mich korrigieren,
ja.
Aber er hat diesen letzten Roman dort auf der Insel geschrieben.
Dieser Roman handelt von Winston. Der steht im Mittelpunkt, das ist der Protagonist, 39 Jahre alt. Er arbeitet als Beamter beim Wahrheitsministerium und sein Tag verläuft so, wie der gestrige und wie der morgige verlaufen wird. Er muss die Dinge umsetzen, die umzusetzen sind. Das heißt, er muss vor allem die Wahrheit manipulieren, muss da anfangen zu lügen, wo es im Interesse der Partei ist. Er muss sich darum kümmern, Bücher, Zeitungsartikel umzuschreiben, muss also die Geschichte zurechtbiegen, damit sie zur jeweiligen Ideologie der Partei aktuell passt. Er ist ein Beamter, der zunächst mal aussieht wie ein Duckmäuser, der alles mitmacht, aber im Innern, da brodelt es. Er möchte eigentlich Widerständler sein, beziehungsweise kann nicht glauben, dass es wirklich das Ende aller Tage sein wird, dieses System, dass das das ist, worauf sich sein ganzes Leben ausrichten muss. Aber er findet zunächst einmal natürlich keine Verbündeten, denn in diesem totalitären System, das Orwell schildert, gibt es keine öffentliche Meinung, in der Kritik zugelassen ist, sondern es gibt nur die Meinung der Partei. Und so beäugt man auch kritisch jeden Kollegen, jeden Menschen, den man auf der Straße trifft. Allerdings ergibt sich in diesem System dann doch manchmal so etwas, was nicht ganz zu regulieren ist, nämlich es kann sich die Liebe einstellen. Winston trifft auf eine Frau, die ihm erst auch suspekt erscheint. Er glaubt, sie sei eine ganz hörige Dienerin der Partei. Aber mit Julia ist das eigentlich anders, wie es sich so nach und nach offenbart. Erst offenbaren sie einander, dass sie durchaus Skepsis haben gegenüber dem Regime und sie offenbaren sich auch zugleich die Liebe. Das heißt also, da wo Liebe und Sex sich Bahn brechen, da ist auch die autoritäre Macht in gewisser Weise eingeschränkt. Und es bleibt jetzt nicht bei einer Liebesgeschichte im Privaten, sondern Julia und Winston werden beschließen, gemeinsam sich einer Widerstandsorganisation anzuschließen, um dieses totalitäre Regime von Ozeanien, so heißt der fiktive Staat, zu stürzen. dieses Land Ozeanien befindet sich in einem permanenten Konflikt mit zwei weiteren Supermächten. Wir müssen nur davon ausgehen, dass das stimmt. Wahrscheinlich ist das aber auch Propaganda. Und in diesem Dreieck, fast so wie bei den strukturellen Realisten in der Geopolitik, befindet sich also dieses Ozeanien, das nach außen kriegerisch handelt und nach innen eine straffe Hierarchie aufgebaut hat von einem riesigen Beamtenapparat auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es die Proles, das sind, darüber können wir noch diskutieren, die Proletarier, die quasi die eigentliche Arbeit verrichten und auch entsprechend anders reglementiert werden. Die werden nämlich eigentlich mit den Verlockungen der Konsumindustrie gefügig und dumm gehalten, während die Parteiideologie vor allem für die Staatsbeamten und die anderen Diener des Staates ausgerichtet ist. Das ist die Konstellation, in der wir uns befinden. Es ist ein Buch, das also uns eine Liebesgeschichte und eine Widerstandsgeschichte erzählt. Zugleich aber muss man sagen, liest dieser ganze Text sich auch ein bisschen so wie eine große Deskription einer autoritären Herrschaft, und immer wieder werden dann ganze Passagen eingefügt, in denen nur erklärt wird, wie dieses autoritäre System wirklich alles regiert.
Jetzt ist ja erstmal die Frage, was ist das für ein Text? Du hast gesagt, es gibt diese riesigen Passagen natürlich, die gewissermaßen erklären, wie dieses System funktioniert. Es wird da von einem vermeintlichen Widerstandskollegen Winstons, wird ihm so ein Buch zugespielt vom größten Feind der Partei. Es gibt quasi eine Figur, die in der Öffentlichkeit präsentiert wird, die der große Feind ist. Also auf der einen Seite haben wir den großen Bruder, von dem man auch nie weiß, gibt es den eigentlich wirklich oder ist es eine reine Propaganda-Erfindung, so ein bisschen wie bei Erich Kästner in der Schule der Diktatoren, wo dann, wenn der eine tot ist, einfach der nächste hinterherkommt. Man tut die ganze Zeit so, als würde der große Bruder ewig leben, also man weiß das gar nicht so richtig. Und auf der anderen Seite gibt es einen Gegner, von dem man auch gar nicht weiß, ob der existiert oder ob das nicht einfach nur so eine fiktive Figur ist, auf die sich der Hass richtet. Es gibt einen Gegner, der heißt Goldstein. Auch dieser Name ist sicherlich nicht zufällig. Er heißt Emanuel Goldstein. Es handelt sich also offenkundig um einen jüdischen Oppositionellen, der hier zum Feind auserkoren ist, was natürlich auch sowohl als faschistische als auch als sowjetische Politik gelesen werden kann. Denn nicht nur die Nazis verfolgten ja Juden, auch Stalin wurde ja später in seinem Leben auch richtig irre verschwörungstheoretisch gegen die Juden in der Sowjetunion. Und Winston bekommt dann ein angebliches Pamphlet von diesem Emanuel Goldstein in die Hand. Und dort gehen dann wirklich teilweise 20 Seiten am Stück, ist nur dieses Pamphlet, wo dieses System erklärt wird. Und andererseits ist es ja neben diesen sehr trockenen theoretischen Passagen eigentlich ein Page-Turner. Also es gibt gewisse Redundanzen sicherlich, aber ich finde, es ist eigentlich ein sehr unterhaltsamer Text, der noch dazu hervorragend geschrieben ist. Also ich hatte, ehrlich gesagt, ich habe den ja damals einmal gelesen, den Roman, auf Englisch, und ich hatte ihn ziemlich trashig in Erinnerung. Ich dachte, warum auch immer, dass es literarischer Trash sei, aber ich muss gestehen, eigentlich mein Leseeindruck war sehr positiv. Es gibt politisch viel zu kritisieren, was wir auch noch tun werden an diesem Roman, wo man feststellen kann, dass bestimmte Sachen unpräzise analysiert sind, aber es ist literarisch sehr wenig, finde ich, dran auszusetzen.
Findest du das tatsächlich? Überrascht mich.
Ich habe auch ein, zwei Passagen, die ich peinlich fand, aber ich im Großen und Ganzen fand ich es gut geschrieben. Ja.
Ich meine jetzt gar nicht solche romantisierenden Bilder, ein bisschen Sonnenuntergangskitsch oder so etwas, das ruft er schon mal auf, und das kann ich aber auch einem Autor verzeihen, dass er das in 360 Seiten mal macht, dass ihm was unterläuft. Das ist gar nicht mein Problem an diesem Text. Ich würde auch sagen, er hat ein handwerkliches Talent, und das zeigt er auch über die ganze Geschichte hinweg. Nur finde ich es literarisch nicht besonders interessant, über diese an sich in verfassungsrechtlichen Beschreibungen und so etwas hinaus, dann diese Dialoge zu erleben, die ja auf eine sehr große Funktionalität angelegt sind, um uns dann auch immer wieder Hinweise zu geben, beziehungsweise haben wir ja es dann mit einer Sprache zu tun, die doch uns nicht jetzt irgendwie einen literarischen Mehrwert zu bieten hat. Also ich finde, dass ein Text, der sich so sehr mit der Sprache auseinandersetzt, weil diese Sprache wird ja reglementiert vom Regime und die wird umgeschrieben und neue Begriffe werden erfunden und. Also es ist ja vor allem eine Sprachdiktatur, weshalb ja auch heute so viele Vergleiche immer zu Orwell dann gemacht werden, wenn es um Sprachpolitik geht, finde ich, ist, dass es dann ein Roman ist, der dann eigentlich mit einer sehr konventionellen Sprache arbeitet und überhaupt gar nicht so das mal selbst hinterfragt, was er eigentlich dort macht. Also ich wünschte mir da ein bisschen mehr Experiment. Und wenn ich über die Dramaturgie sprechen soll, dann möchte ich behaupten, die erste Hälfte des Romans, oder sagen wir ziemlich genau so die ersten 170, 80 Seiten, zumindest in meiner Ausgabe, sind geglückt, auch deshalb, weil sie eine Spannung erzeugen. Aber dann, wenn es tatsächlich wirklich zu diesem Widerstand geht und sie dann geschnappt werden und lange Folterszenen und all das kommen und mir immer wieder erklärt wird, wie der große Bruder funktioniert und wie autoritär die Partei ist, dass mir das selbst fast eingetrichtert wird, aber jetzt nicht von den Leuten, sondern vom Autor, muss ich sagen, das ist ja nicht mehr literarisch gelungen, sondern das ist einfach furchtbar redundant.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir eine Stunde und 15 Minuten lang über George Orwells 1984. Und selbstverständlich geht es nicht bloß um die literarischen Qualitäten, sondern vor allem ums Politische. Handelt es sich hier um eine kluge Dekonstruktion von Propaganda? War Orwell wirklich Sozialist? Und was sagt eigentlich Robert Habeck über 1984? Das und viel mehr besprechen wir hinter der Paywall. Wer uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützt, der kann die komplette Folge hören. Vielen Dank für eure Unterstützung.